Hallo, liebe Zuschauer, lieber Gopal, liebes JetzTV-Team, herzlich willkommen zum Interview mit Gopal. Gopal, ich freue mich, dich mal wieder so zu sehen und mit dir sprechen zu können und dich fragen zu können. Ja, erstmal herzlichen, herzlichen Dank, dass du eingewilligt hast zu einem Interview.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Gopal, ich konnte auch mal im Format von dir reinschauen, Gespräche mit Gopal, und ich hatte das Gefühl, das funktioniert sehr, sehr gut. Also sowohl vom technischen Ablauf als auch von der, sag jetzt mal, therapeutischen Wirkung. Hast du damit dein Idealformat gefunden?
Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Also ich habe ja über lange Zeit, eigentlich über Jahre überlegt, wie kann man die Arbeit verbreiten, wie kann ich am meisten Menschen erreichen, wie kann man das so machen, dass es für mich geht. Und das ist eigentlich das Ergebnis von ganz, ganz langen, wirklich intensiven Überlegungen. Und jetzt, wo es da ist, ist es offensichtlich, aber bis man dann da hingekommen ist, das dauert einfach und es hat einfach so viele Vorteile. Ich, zum Beispiel was ganz Pragmatisches, ich habe bei Zoom das von Zoom-Meeting auf Zoom-Webinar umgestellt. Das hat technische Implikationen für große Veranstaltungen, die einfach das Leben für alle Beteiligten viel, viel einfacher machen. Ich habe ein Team mit dabei, was sich darum kümmert. Und es ist beliebig skalierbar. Ja, das Thema Skalierbarkeit, wenn man viele Menschen erreichen will, ist ja entscheidend. Also bei physischen Veranstaltungen, wenn ich einen Raum mit 300 Leuten miete, dann habe ich 3.000, 4.000 € Kosten für einen Abend, auch finanzielles Risiko. Und über 300 geht es dann aber auch nicht. Ja, dann brauche ich einen Raum für 1.000 oder so. Mit Zoom kann ich es beliebig skalieren, ohne Organisatorenaufwand, ohne finanzielles Risiko. Also es sind jetzt so um die 500 Teilnehmer meistens dabei. Und das heißt, mit wenig Risiko, relativ wenig Aufwand für mich, relativ wenig Stress, kann ich viele Menschen erreichen, auch oft. Ich kann es sehr oft machen, spontan, ja. Die Leute können zuschauen für ganz wenig Geld. Sie können auch eine Sitzung buchen und direkt mit mir sprechen. Also das hat wirklich immense Vorteile und natürlich ist es nicht alles. Ich mache natürlich auch die normale Traumaarbeit mit Floating in der Kleingruppe vor Ort. Aber um wirklich jetzt wirklich mehr Menschen zu erreichen, ist das, habe ich das Gefühl, ist das schon ziemlich gut jetzt, wie das läuft.
Und bekommst du da viel Feedback auch von den Leuten?
Ja, also das meiste Feedback ist, dass die Menschen sehr begeistert sind, dass sie das total berührt. Also außen Sockenhaut teilweise, ja, also überwältigend ist das für manche. Es gibt auch manche, die können damit nichts anfangen. Die sind etwas irritiert, ja, weil sie vielleicht eher was zum Konsumieren erwartet haben, aber was vielleicht einfach eine tolle Unterhaltung ist, so spirituelle oder wie auch immer therapeutische Berieselung, aber das ist halt gerade nicht. Und für die Leute sage ich am Anfang immer was, ja, wer zum ersten Mal da ist, wird das wahrscheinlich alles nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, aber lasst es mal wirken. Es hat eine Wirkung, ne? Ja, also das ist so was wir am meisten an Feedback bekommen.
Ja, vielleicht für die, die das Format nicht kennen. Also, da sind ist ein Zoom-Meeting oder Webinar-Zoom-Meeting. Du sprichst mit einzelnen Leuten, die vorher sich gemeldet haben und ausgewählt worden sind, also die irgendwie an der Reihe sind, ne, weil du hast da auch eine lange Liste für, oder?
Ja, ich habe das inzwischen so das ist auch das Ergebnis von einfach lange, langen Überlegungen und Erfahrungen und Schwierigkeiten. Ich habe irgendwann entschieden, ich mache zwei Ticketformen. Ja, also der Setup ist so wie im Satsang kann man sich vorstellen, eine Einzelsitzung mit Publikum, also zwei Stühle vorne und plus Publikum. Ja, und ich möchte diese Unklarheit und Unsicherheit nicht haben in den Leuten, weil das ist ja auch Stress für die. Also mein Fokus ist ja Traumabearbeitung. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, da muss irgendwie eine Klarheit rein. Und dann habe ich gesagt, okay, im Durchschnitt online sind 4 Sitzungen in 2 Stunden möglich. Also definiere ich pro Veranstaltung 4 Sitzungstickets oder Gesprächstickets. Und alles andere sind Zuschauertickets, ne? Und dann weiß jeder, was läuft. Und ich nenne auch die Reihenfolge der Teilnehmer vorab, dass jeder genau weiß, wann er drankommt oder ungefähr jedenfalls, damit das alles eine Klarheit hat. Ja, für das Nervensystem ist das einfach das, was das Nervensystem braucht, um sich sicher zu fühlen. Das möchte wissen, das möchte den Kontext und Klarheit haben. Und alles, was so unsicher ist, ist einfach für die Arbeit, die ich mache, eben nicht so förderlich. Und deswegen ist da immer mehr diese Struktur da reingekommen.
Also die Leute, die jetzt nur ein Gesprächsticket haben, die sind jetzt ganz relaxed, weil die wissen, die brauchen nicht zu überlegen, soll ich mich melden, soll ich mich nicht melden, will ich drankommen oder nicht, sondern die können einfach, ja, was sollen die für eine Einstellung haben? Sollen die versuchen, irgendwie das einfach zu beobachten oder möglichst viel von aufzunehmen oder wie empfiehlst du, oder
Du meinst
gar
jetzt
keine, ja, die Besucherleute,
die Zuschauer.
die Zuschauer. Was empfiehlst du da? Wie schaut man sich das am besten an, ohne in ein Konsumieren zu kommen?
Ja, ich glaube, konsumieren kann man das gar nicht. Wenn, dann steigt man vielleicht aus gedanklich. Also meine Empfehlung ist immer, möglichst innerlich dabei zu sein, dass sich also wirklich das auch wirken lassen auf einen. Und das reine Zuschauen von diesen Sitzungen hat schon sehr, sehr, also wenn man da wirklich zuschaut, hat das schon eine starke Wirkung, weil sozusagen die tiefsten verdrängten Schichten und Schutzsysteme eben direkt angesprochen werden, ohne Umschweife. Und wenn man das sieht von außen, hat das wirklich kann das eine massive Wirkung haben. Manche sagen sogar, es hätte beim Zuschauen eine stärkere Wirkung, als wenn sie direkt mit mir reden, weil sie dann ein bisschen Abstand haben. Und das Ding ist halt, das ist halt wirklich, ich komme direkt zur Sache, zum Punkt. Deswegen brauche ich auch in der Regel nur 30 Minuten pro Sitzung. Und für manche ist es auch zu viel, ja, zu direkt, zu viel. Ja, aber die wirklich leiden und die eine Veränderung wollen, ich glaube, die können da sehr, sehr von profitieren, auch vom Zuschauen.
Ja, und ich habe gesehen, du nimmst ja auch spontan so mit herein, was sich im Ablauf ergibt. Also da war eine Frau, die wäre dran gewesen oder die hätte dran sein können und die hat sich nicht schnell genug gemeldet. Da hast du den nächsten genommen und dann kam danach diese Frau dran und das hat bei ihr aber direkt was ausgelöst. Da hattest du direkt auch quasi Material irgendwie zum Bearbeiten, ne?
Ja, ich arbeite mit allem, was sich ergibt, was jemand mitbringt an Problemen, was an äußeren Dingen sozusagen sich manifestiert. Das ist eigentlich für mich egal, ne, weil ich führe alles auf die Bindungsebene zurück und da wird's geklärt. Das ist so meine Sicht, ne, dass man das alles auf diese Ebene zurückbringen kann, weil da aus meiner Sicht die Ursache ist.
Dann hattest du schon unterschiedliche Preise natürlich erwähnt. Und dann hat mir jemand geschrieben, dass du keine Rabatte auf die Veranstaltungspreise gibst. Und dass du sagen würdest, wer gibt, der öffnet sich. Das kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Aber ist es nicht hart für die Leute, die wirklich sehr wenig Geld haben, für die auch eine Therapie nötig wäre?
Weißt du, wer keine 20 Euro für 2 Stunden hochprofessionelle, modernste Traumabegleitung zum Zuschauen ausgeben kann oder ausgeben möchte, dessen System ist nicht bereit für das. Ja, der muss erstmal auf einer anderen Ebene aktiv werden. Also 20 Euro dafür, das ist ja eine Art Ausbildung, muss man ja fast sagen. Wenn man da regelmäßig teilnimmt, dann geht ja die Art, wie ich arbeite, auch in den Zuschauer nach und nach über. Also die Leute sagen eher, Gopal, also 20 Euro, das kann sie nicht machen. Ja, also aber für mich, ich habe da genau reingefühlt, diese 20 Euro, was das kostet zum Zuschauen, das ist, also ich habe da länger reingefühlt und das ist genau der richtige Betrag. Darunter würde es keinen Sinn machen, darüber möchte ich nicht. Und ja, wer das nicht bezahlen kann, der ist an einem anderen Punkt, ja, und den möchte ich auch da nicht haben, ganz ehrlich. Da bin ich auch ja, ich möchte Leute haben, die mit dem, was da passiert, wo das auch andocken kann. Ne? Und zu sagen, 20 Euro ist für das zu viel, ist mir zu viel für meine Transformation meines Lebens, dann sage ich, gut, dann sorry. dann geh woanders hin. Dann spiele erst mal ein bisschen rum und wenn du bereit bist, wenn du wirklich bereit bist, wirst du dafür sorgen, dass das Geld da ist und dann wird es auch passieren. Ja, ich verlange ja keine 420 Euro für die Stunde.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Wobei ich da vielleicht noch sagen würde, du lebst in der Schweiz, du bist halt an, auch andere Preise gewöhnt. Ne? Dass man gewöhnt sich an die Preise da, wo man lebt. Und da in der Schweiz ist ja alles viel teurer umgerechnet in Euro. Von daher, ja, okay.
Ja, es sind ja keine, wenn ich Schweizer Preise verlangen würde, dann würde ich 180 Euro für ein Zuschauerticket verlangen.
Boah.
Ja.
Schweiz ist echt abgehoben. Nicht nur die Berge sind hoch, auch die Preise.
Tja, ja, man hat hier enorme Lebenshaltungskosten. Also zwar sehr niedrige Steuern, aber die Lebenshaltungskosten hier sind absolut grenzsprengend. Das ist, also wenn man nur Lebensmittel einkauft, denken, also fragt man sich mal, das kann doch nicht sein, oder? Also so schnell kriegt man das Geld aus dem Automat gar nicht raus, wie das hier weggeht.
Okay. Gut, ja, ich könnte jetzt erstmal eine kleine Pause mit Fragen machen und Zuschauerticket buchen jetzt für die nächsten Fragen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung mit diesem Thema, das kommt ja immer wieder. Es gibt ja Leute, die sind auch zum Beispiel mit dem Geldthema, die sind sehr fordernd. Ja, die fordern, die verlangen, Gopal, du musst das kostenlos anbieten. Du redest doch von Energiefluss und so weiter, ja. Und ich habe ja 2 Jahre am Anfang meiner Laufbahn als Heiler sozusagen, habe ich ja 2 Jahre komplett umsonst gearbeitet. Ich habe 2 Jahre alles verschenkt, meine ganze Arbeit kostenlos, Sitzungen, Vorträge, alles kostenlos gemacht, Stichwort Sterntaler-Prinzip. Und es hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert, und zwar für die Klienten nicht. Das hat nicht funktioniert. Der eine Teil konnte das überhaupt nicht glauben, der ist gar nicht gekommen. Der andere Teil hat das nicht ausgehalten. Und der dritte Teil, der hat es einfach ausgenutzt und das hat sein Programm bedient, von wegen, ich kann immer nur nehmen. Ja, das ist halt alles Trauma, ja, aber trotzdem, es hat nicht funktioniert und ja, etwas für eine Leistung bezahlen zu können, ist ein hilfreicher Vorgang, weil es mich öffnet. Ich gebe etwas und das öffnet mich und das macht mich dann auch bereit, was zu empfangen. Also ich finde, es ist wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Und meine Ausbildung, das, was ich investiere, also nur mal hier für die, die hier zuschauen, also ich habe zum Beispiel ja das Selbsthilfenetzwerk gegründet, da habe ich jetzt eine Website, ein Projekt dafür, für den Eintrag entwickeln lassen. Das hat mal eben so 60.000 gekostet. Ja, das verschenke ich einfach an alle. Das ist kostenlos, kann man kostenlos nutzen. Ja, also ich investiere ständig, ich gebe das immer raus, weil ich weiß, das fließt alles zurück. Ja, je mehr man geben kann, desto mehr fließt halt zurück. Und ja, das zu dem Thema.
Also würdest du sagen, dass es aus heutiger Sicht das Sterntaler-Prinzip noch nicht funktionieren kann in der jetzigen Lage sozusagen?
Also prinzipiell funktioniert das, aber die Menschen sind offensichtlich nicht an dem Punkt, ja, wo sie das aushalten oder realisieren können, dass das Leben einfach nur freier Fluss von Energie ist. Ja. Wenn ich eben noch Trauma habe in mir, dann muss ich halt festhalten. Entweder was ablehnen, was von mir fernhalten oder ständig saugen und zerren und ziehen. Ne? Und das hat ja beides nichts mit dem freien Fluss zu tun. Ja, und Fernhalten und Zerren, das stockt, ne, dann stockt das Leben auf allen Ebenen. Und also das ist die eine Seite, ja, und die andere Seite ist, dass das System das nicht aushält. Also sozusagen, das fällt dann auf, wenn man lebt im freien Schenken, das ist ja rechtlich abgesichert, also es ist nichts Illegales, ja. Das ist ja schon verrückt, dass man das so sagen muss, dass man sich rechtfertigen muss, dass man arbeitet und nichts verlangt dafür. So durchgeknallt ist diese Welt, aber das System drumherum kommt damit nicht klar und dann bekommt man es mit dem System zu tun. Das war ein weiterer Grund, warum ich dann damit aufgehört habe.
Und würdest du sagen, dass Spiritualität und Geldmangel irgendwie zusammenhängt im Sinne von, es sind einfach viele in der spirituellen Szene unterwegs, die wenig Geld haben? Also das ist da irgendwie.
Ja, ich würde sagen, Geldmangel ist eine Manifestation jedes Problem eines Bindungskonfliktes. Also aus meiner Sicht hat es mit Spiritualität nichts zu tun, sondern wenn ich Geldmangel habe, dann habe ich einen ungelösten Bindungskonflikt und mache eine Ebenenverschiebung und manifestiere das auf der Ebene, die jetzt für mein System sozusagen, wo es deckungsgleich erscheint, ne? Und was heißt Geldmangel? Geld, ne? Also das ist ja meine Arbeit. Ich führe alles auf die Bindungsebene zurück. Und wenn ich sage, ich habe Geldmangel, was heißt das auf der Bindungsebene? Das heißt erstmal, ich bekomme zu wenig, ja. Und das heißt, ich habe früher zu wenig bekommen. Und heute heißt das, ich gebe zu wenig. Aber wo, ne? Das heißt, im Beziehungskontext, ja, erzähle ich zu wenig von meiner Not? Ja, ich gebe zu wenig von mir raus. Und da geht es immer um Not aus der frühen Kindheit. Ja, und das, und dann, wenn ich das nicht mache, dann stockt der ganze Fluss, ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und dann kann es halt sein, dass ich das einfach auf eine periphere Ebene verschiebe und dann sage ich ja, ich habe keinen Bindungskonflikt, ich habe meine Beziehung ist super, nur ich habe ständig Geldmangel und das stresst mich. Das ist ja der Vorteil von Symptomen und Ebenenverschiebung, dass es so aussieht, als wäre das Problem da draußen und als ob es mit mir gar nichts zu tun hat, vor allem nicht auf dieser Austauschebene, ne?
Du arbeitest da jetzt schon lange therapeutisch sozusagen. Würdest du sagen, dass sich irgendwas verändert hat in deiner Arbeit oder in deinen Erkenntnissen über den langen Zeitraum?
Also vom Prinzip stelle ich immer wieder fest, es ist das, was ich von Anfang an herausgefunden habe. Prinzipiell hat sich nichts geändert von der Grundannahme, von der Grunderkenntnis. Das bestätigt sich eher immer mehr und immer mehr und immer deutlicher. Allerdings die Art, wie ich arbeite, hat sich ein bisschen verändert. Also vielleicht, um das mal kurz zusammenzufassen. Man hat ja bei der Traumaarbeit mit Schocktraumaarbeit begonnen, ja, Stichwort Somatic Experiencing. Da war man der Meinung, dass Trauma im Körper vor allem verankert ist und da die auch die Ursache hat. Das heißt, man hat so direkt am Körper, direkt am autonomen Nervensystem gearbeitet, Stichwort Vagusübung, TRESE, so die ganze Schocktrauma-Geschichte. Ja, das war ja der Einstieg zu etwas, was wirklich gut funktioniert hat. Zumindest was diese Schocktrauma-Ebene angeht. Und dann hat man eben später festgestellt, okay, irgendwie, ja, die wenigsten leiden ja eigentlich unter Schocktrauma. Es geht ja eigentlich um Entwicklungs- und Bindungstrauma. Und dann hat man gesehen, ja, eigentlich ist es ja nicht so, geht es ja nicht um den Körper da, sondern eigentlich eher um eine emotionale Vervollständigung. Also Stichwort NAM, ja, Neuroaffective Relational Model. Da zielt man auf die Komplettierung, der Emotionen. Deswegen heißt das da auch emotionale Vervollständigung, ja, und nicht sozusagen körperliche Komplettierung wie bei der Schocktraumaarbeit. Ja. Und meine Sicht inzwischen ist, dass selbst das nicht den Punkt trifft. Meine Sicht heute ist, und da bin ich wahrscheinlich, stehe ich da allein auf weiter Flur, dass es auch nicht um die emotionale Vervollständigung geht, sondern eigentlich nur um Gedanken, mit denen ich in jedem Moment neue Distanz erschaffe zu meinem Gegenüber. Also ich nenne das Gefahrenprojektion. Das heißt, ich ziele eigentlich nur noch auf den mentalen Raum und versuche mit dem Klienten herauszufinden, was er an Gefahr auf den anderen projiziert, was angeblich Schlimmes passiert, was der andere angeblich tut, wenn es zu mehr Nähe kommt. So, und das hat im Prinzip drei Komponenten. Diese Idee, was der andere tut, was in mir angeblich die Ursache ist und in welcher Situation der andere ist, ja, das kann man jetzt schlecht in ein paar Minuten erklären, aber das ist ja, und wir leben in diesem Gedankenraum unbewusst und der Körper reagiert eben darauf, auch die Emotion. Das heißt, der ganze Erlebnisraum aus Gefühlen und Körperzuständen ist die Folge dieser unbewussten Projektionen. Und auch das, wie sich das Leben dann manifestiert auf der Beziehungsebene vor allem, ist Folge dieser Projektion. Das heißt, wir leben gar nicht im Kontakt in der Realität, sondern wir leben in diesen Gedankenwolken und reagieren dann darauf und versuchen das zu vermeiden. So, und ich bin da deswegen drauf gekommen, weil in der Floating-Arbeit, in dem Moment, wo dieser diese Muster durchbrochen werden, ja, durch konkrete Informationen und Erfahrungen, ist die ganze Kaskade erledigt. Dann muss ich nicht mehr mit Emotionen und emotionaler Vervollständigung kämpfen, dann muss ich auch nicht mit körperlicher Komplettierung arbeiten, sondern dann ist die ganze Kaskade ist plötzlich ruhig, ja, und das System ist in der Mitte und in der Regulation. Und deswegen sage ich, wir müssen, es ist alles viel einfacher, ja, wir müssen an den tiefsten Überzeugungen ansetzen im Kopf, was bei Nähe, emotionaler oder körperlicher Nähe angeblich Schlimmes passiert. Das ist die Hauptursache. So, und da, das ist der Kern, woran ich arbeite und wo ich den Menschen helfe, da ranzukommen. Und das dauert nicht lange. In der Regel, das dauert ein paar Minuten. Dann hat derjenige das gefunden. Ja. Und wenn man das schon mal hat, dann ist schon 50% von dem Albtraum erledigt. Ja, wenn ich weiß, dass ich in der Grundüberzeugung lebe, jeder, der mir nahe kommt, wird gewalttätig oder immer, wenn es zur Nähe kommt, werde ich verlassen oder wenn ich mich jemand annähere, ignoriert er mich, ja, oder ich werde manipuliert. Wenn ich das schon mal habe, dann ist schon eine große Erleichterung, weil dann habe ich das, ich nenne es mal Rumpelstilzchen, ja, dann habe ich das Ding endlich. Das ist es, worunter ich mein Leben lang gelitten habe. Jetzt weiß ich's, ja. Jetzt geht's nur noch darum, das zu überschreiben und zu aktualisieren.
Das heißt also, im Floating oder im Gespräch mit dir findet dann wie eine Neuverhandlung oder einfach eine neue Geschichte statt.
Und das eine neue Geschichte, nein, auf keinen Fall. Das wäre ja wieder, das wäre ja eine neue Traumwelt. Auf keinen Fall eine neue Geschichte. Also der erste Punkt ist, wir ermitteln die Traumwelt, in der derjenige lebt. Ja, und einfach zusammengefasst, wir nehmen ein Beispiel, wenn es zu mehr Nähe kommt, dann verlässt mich der andere. Wenn wir das haben, diese Geschichte, nach der ich lebe, dann geht es darum, wie ist denn die Realität? Und dann geht es nicht darum, eine neue Geschichte darüber zu kleistern sozusagen, sondern es geht ja darum, wie ist denn die Realität? Es geht ja um Kontakt zur Realität. Und das heißt zu anderen Menschen. Und das heißt zu dem, was in einem anderen Menschen wirklich los ist. Und dann fängt derjenige eben an, diese Geschichte abzuprüfen, indem er zum Beispiel den anderen fragt, der jetzt da ist. Entweder mich oder einen Projektionspartner. Hast du vor, mich jetzt zu verlassen? Und dann kommt eine Antwort. Und wenn der andere zum Beispiel sagt, nein, habe ich nicht vor, dann kommt zum ersten Mal eine Information in dieses Nervensystem, was vorher noch nie da war, weil diese Frage hat sich derjenige nicht getraut zu stellen seit der Kindheit. Ja, weil er Angst hat, dass das wieder so ausgeht. Das ist der blinde Fleck. Ja, also statt das abzuklären, hat derjenige sein Leben lang darum herum gelebt und hat versucht, das zu verhindern. Also in diesem konkreten Beispiel lebt derjenige unbewusst, ununterbrochen darin, dass er versucht, diesen Trennungsvorgang zu verhindern. Und was heißt das? Was passiert da? Das genau sorgt dafür, dass der andere weggeht. Das ist die Reinszenierung. Aber die eigentliche Überprüfung hat er nicht gemacht. So, und das ist das, was wir dann machen. Dann lasse ich denjenigen fragen. Dann frag doch mal oder frag mich, hast du jetzt vor, mich zu verlassen? Dann sage ich oder der andere sagt nein. Und dann kommt was und das klingt jetzt banal, aber für jemanden, der diese Programmierung hat, ist diese Frage wie, das ist also dramatisch, ja. Das ist die Grundfrage des Lebens, ja. Im Prinzip ist das die Frage, also das ist eine universelle, es hat universelle Bedeutung für das Nervensystem. Das ist die Grundfrage, um die es die nicht gelöst ist, seit der Kindheit, ja. Und das Verrückte ist, dass es im Prinzip egal ist, was der andere sagt, ja, also ob diese Projektion bestätigt wird oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Weil, wenn es auf der anderen Seite eine negative Reaktion gibt, dann besteht die ja auch nur aus Gefahrenprojektion. Das ist ja auch nichts Reales. Also helfe ich beiden, die Projektion zu ermitteln und abzuklären und dann stellen beide fest, ach, eigentlich, wir haben beide nichts Böses vor, wir reagieren beide nur aus Not, wir wollen eigentlich beide nur Kontakt und Verbindung. Und dann dreht sich das System auf beiden Seiten.
Ja, das hört sich nach einer super Paartherapiestunde an. Also selbst wenn es jetzt kein Paar ist, was da arbeitet, aber wenn man so vermittelt zwischen den beiden Menschen, die da gefangen sind in ihrer Projektion.
Ja, kann man sich wie zwei Burgen vorstellen und ich rede mit den Wächtern, ja. Die sind feindlich eingestellt, je nachdem, wie der Mechanismus ist. Ich verhandle mit den Wächtern und versuche beiden klarzumachen, prüf doch mal, ob die andere Burg dich wirklich angreifen will, ne? Ah, nee, eigentlich nicht. Und so, und dann, ja, es ist ein schöner Vorgang. Schön zu sehen auch.
Ja, und beim Floating sind es ja sogar nicht unbedingt Menschen, die sich kennen, ne? Und trotzdem funktioniert die Projektion da.
Ja, es funktioniert sogar besser, wenn man sich nicht kennt, weil wenn ich mich kenne, dann habe ich ja schon Informationen, dann funktioniert die Projektion nicht so gut. Also es ist auch so, dass in der Regel das Unterbewusstsein eben nicht den Partner auswählt beim Floating. Also man kann da auch Paararbeit machen, auf jeden Fall, macht die Sache etwas schwieriger. Für das Unterbewusstsein ist es einfacher, jemand anders zu wählen, um die Projektion damit abzuklären. Ja. Und das Erstaunliche ist, wenn das passiert, dann das, was die meisten sagen, ist, sie spüren, also wenn das kippt sozusagen, wenn die in Kontakt mit der Realität kommen, mit dem Gegenüber wirklich, dann sagen eigentlich alle das Gleiche, dass sie eine Gluthitze im Körper spüren. Das finde ich absolut faszinierend, weil das sagt mir, da muss irgendwas tief drin wirklich körperlich im Energiesystem richtig abgehen. Sonst würden die Leute das nicht sagen, ja. Was das bedeutet mit dieser Hitze, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich finde es interessant.
Ja, beim SE sagt man, glaube ich, dass es eine Entladung ist, also eine
Energie. Ja, ist halt auch nur ein Begriff, aber.
Ja.
Dass das jetzt wirklich ist. Ja, klar, wahrscheinlich fließt dann ganz viel Prana durch die Energiekanäle und da das nicht durchgelaufen ist, vorher ist dann halt ein bisschen Reibungshitze, vielleicht irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Aber es scheint sich gut anzufühlen. Ne?
Ja, danke erstmal.
Ja, meine Frage bezieht sich, also eine meiner Fragen bezieht sich auf deine Ausbildung, die du anbietest, beziehungsweise den ersten Ausbildungsgang, der ja mittlerweile abgeschlossen ist, wie deine Erfahrung damit war in der Ausbildung deiner Auszubildenden.
Ja, ich habe in der Ausbildung festgestellt, dass diese Arbeit doch wirklich extrem kompliziert und komplex ist. Wenn man das dann, wie man versucht beizubringen, merkt man dann erst, dass das doch alles nicht so einfach ist. Also die Anwendung, ja, die Prinzipien sind ganz einfach, aber das jemandem zu vermitteln, wie das in der Praxis zu tun ist, habe ich mir so schwierig nicht vorgestellt. Wir haben 2 Jahre das gemacht, also mit sehr viel Terminen jeden Monat, ein Wochenende, dann noch ganz viele Übungsgruppen dazwischen. Ich habe das als relativ schwierig erlebt, das anderen beizubringen. Und ich hatte zwischendurch auch tatsächlich Zweifel, ob das überhaupt funktioniert. Aber jetzt nach den 2 Jahren und das Feedback, was ich von den Teilnehmern habe, es funktioniert sehr gut. Sie sind das, was ich gehört habe bisher, sie kommen zurecht. Die Arbeit funktioniert. Also das kriege ich immer wieder gesagt, das, was du uns beigebracht hast, funktioniert. Es macht es und es ist einfach unglaublich. Ja, und also ich denke, ein Großteil davon war auch oder ist auf jeden Fall die persönliche Struktur zu überwinden oder zu transformieren oder zu bearbeiten. Und das hat viel mehr Aufwand gebraucht, als ich mir das hätte vorstellen können, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man 2 Jahre lang so oft und so intensiv in einer Gruppe diese Themen bearbeitet, dann kommt alles zum Vorschein. Also das ist die ich habe das ja auch angekündigt, das ist die Büchse der Pandora. Am Anfang haben die Leute das nicht so geglaubt, aber so nach einem halben Jahr ging das dann halt richtig los ungefähr. Ja, ich denke, es war eine ganz krasse, harte Nummer auch, und es geht aber auch nicht anders, weil wenn ich auf dieser Ebene helfen will, dann muss ich bis zum Grund gekommen sein, weil sonst fliegt mir das auseinander. Ja, ich kann ja nicht jemanden durch ein Höllenfeuer begleiten, wenn ich da nicht selber durchgegangen bin. Dann haben wir ja Wischiwaschi.
Okay, meine zweite Frage bezieht sich auf eine Frage, die Bela eben gestellt hat. Da hattest du ja gesagt, dass das Geldproblem quasi eine Ebenenverschiebung ist. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben zwar kein Geldproblem, aber andere Probleme, die du dann ja auch auf den Bindungskontext quasi zurückführen würdest. Das heißt, theoretisch können es verschiedene Ebenen sein, auf denen sich das dann eben zeigt, das
Ja.
Problem im Bindungskontext. Wie bist du denn darauf gekommen, dass alles auf den Bindungskontext zurückzuführen ist? Weil es ja viele Menschen gibt, die sagen, ja, das eine oder andere vielleicht schon, aber nicht alles.
Ja, das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Ich habe ja mein Leben lang da geforscht quasi, wie ich da drauf, das ist jetzt schwer zusammenzufassen. Ich kann dir nur das Ergebnis sagen, die Sicht, die ich gewonnen habe in all den Jahren, was sich immer wieder gezeigt hat. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es einzelne Dinge gibt, die nee, ich will gerade ansetzen, aber nee, es ist einfach nicht so. Egal, was sich da manifestiert, ich komme immer wieder nur darauf. Egal, was es ist, auch wenn es so unabhängig von mir erscheint, nee, es ist einfach meine Sicht, meine Erfahrung ist, wir kommen immer wieder auf diese Ebene zurück. Und es gibt ja Ebenen, die sind näher an mir dran und weiter weg. Das können wir ja vielleicht auch nochmal kurz durchgehen. Also die erste Verschiebung aus meiner Sicht ist entweder in den Kopf. Das machen tendenziell eher Männer. Meine Erfahrung, mein Gefühl. Also es heißt, statt dass das, was da ist, kommuniziert wird, auf der Gefühlsebene geht die Energie in den Kopf und dann werden Gedanken, na, dann rast der Kopf. Weil die Energie muss ja irgendwo hin. Zweite Variante ist in den Körper, in Körpersymptome und Krankheiten. Das scheinen eher Frauen tendenziell zu machen, ist mein Gefühl. Das heißt, ich habe dann Migräne, Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter. Also ich produziere Körpersymptome. Das ist die erste Ebene von Verzerrung, diese zwei Varianten. Eine weitere Möglichkeit ist, noch weiter auszusteigen, so in Energieräume. Ja, das gibt's auch. Dann habe ich so Heiler vor mir oder Medien oder so. Die sind wirklich teilweise extrem gut, was die machen. Aber die verlagern einfach die Energie also weg sozusagen von der Physis, ne? In so Energieräume, transpersonale Räume, und das kann sich dann ekstatisch und weiß der Henker wie anfühlen. Aber ich habe einfach nur den Fokus einfach von dem dunklen Keller, wo nichts aufgeräumt ist, einfach mal in den siebten Stock verschoben. Das kann ich ja machen, aber das ändert nichts daran, dass der Keller nicht aufgeräumt ist. Ja, es ist einfach, die Energie wird auf eine andere Ebene verlagert. Und dann kann ich kann das noch weiter verschieben. Dann habe ich zum Beispiel ständig Unfälle. Dann ist es wie, das hat mit mir gar nichts mehr zu tun, scheinbar. Also ich kenne solche Leute, die, wenn die durch die Stadt gehen, entweder haben die selber einen Unfall, irgendwo rammen sich hier was oder fallen mit dem Fahrrad hin, oder sie fahren an Unfällen vorbei. Also das kann man fast nicht glauben, ja. Der fährt durch die Stadt und kommt an zwei Autounfällen vorbei. So, das heißt, es manifestiert sich noch weiter außen. Und Geldmangel ist auch sowas, ja, sehr weit außen, aber da bin ich irgendwie, fühlt sich ja noch so an, als ob ich involviert bin bei diesen Unfällen. Da ist immer ja, da hat man ja eher nicht mehr das Gefühl, dass das was mit mir zu tun hat oder Schicksal oder wie man es nennen will. Und trotzdem sage ich, lässt sich alles darauf zurückführen, weil es muss ja einen Grund haben. Wenn ich ständig Unfälle erlebe oder dabei bin, muss das ja einen Grund haben. Sonst hätten wir eine Wirkung ohne Ursache. Also es passiert ja nichts ohne Ursache aus dieser relativen Sicht, ne? Das heißt, wenn ich ständig Unfälle erlebe oder sehe, muss es etwas in mir geben, ja, was in diese Szenarien reingeht. Und das ist mir halt völlig unbewusst. Und wenn es mir bewusst ist, stelle ich vielleicht fest, oh, eigentlich möchte ich doch mit dem Menschen, der mir am nächsten ist, so richtig kollidieren, weil ich einfach rasenden Hass habe, weil er mir nicht das gibt, was ich brauche oder meine Grenzen überschreitet, ja. Als
Das ist
Beispiel.
dann quasi eine Manifestation seiner Wut im Außen.
Ja, ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Es kann auch die Manifestation seines Bedürfnisses nach Kontakt sein. Das Gegenteil. Ja, das kann man jetzt nicht schlecht pauschal sagen.
Ich hatte noch eine Frage, die fällt mir jetzt aber nicht ein. Vielleicht mache ich jetzt erstmal eine Pause und dann kann jemand anders erstmal fragen. Und wenn sie mir wieder einfällt, komme ich wieder.
Ja, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Meine Erfahrung ist, je früher jemand Bindungsabbruch erlebt hat, desto diffuser und ungreifbarer ist diese Ebenenverschiebung oder das, wie sich das Leiden, die Symptome manifestiert. Ja, also Das sind so typische Beispiele wie so Krankheiten, wo man wie gar nichts mit anfangen kann, Fibromyalgie oder Allergien oder so. Also wo es scheinbar, das sind einfach Krankheiten und wie, das hat keinen Bezug zu mir. Ja, also die Menschen erleben das dann auch so. Die erleben diese Art von Symptome und Krankheit als etwas völlig Fremdes, mit dem die verstehen das selber nicht. Sie haben wie überhaupt keinen Bezug dazu. Ja, und das ist so ein Beispiel, also das sind so Zeichen, dass es eher um sehr frühe Trennungserfahrungen gibt. Und je später das passiert, desto mehr hat das einen Bezug zu mir, desto mehr kann ich sagen, ja, das hat was mit mir zu tun.
Also du kannst dann quasi darauf schließen, wie früh das Trauma entstanden sein muss.
Ja, das sind so theoretische philosophische
Beziehungsweise.
Aspekte, also ich arbeite ja grundsätzlich nicht mit der Vergangenheit, das habe ich jetzt einfach nur so, also es sind einfach interessante Zusammenhänge, die aber jetzt für die konkrete Arbeit keine Relevanz haben. Also ich brauche keinerlei Informationen über das Leben des Menschen, null, zero.
Ja, das habe ich schon mitbekommen. Mir ist meine Frage auch wieder eingefallen, und zwar bezieht die sich auf Therapeuten, die gerne deine Ansätze mit in ihre Arbeit einbeziehen wollen. Du empfiehlst das ja auch, dass man das machen kann. Man darf es eben nicht so nennen wie, also man darf es ja zum Beispiel nicht Floating nennen, aber man kann es einbeziehen. Was würdest du denn noch empfehlen für jemandem, der keine Ausbildung bei dir gemacht hat, außer eben die Literatur zu studieren und an deinen Gesprächen teilzunehmen?
Also so jemand sollte nicht therapeutisch arbeiten, weil also ich kann nicht ohne Ausbildung therapeutisch arbeiten.
Nee, es sollte schon ein Therapeut sein, ne? Aber ich meine, du sagst ja, dass Menschen, die therapeutisch arbeiten, deine Ansätze auch mit in ihre Arbeit einbeziehen können. Das
Ja,
meine ich.
also das gilt für die Therapeuten, die eben anderweitig ausgebildet sind, was Schocktraumaarbeit und Bindungstraumaarbeit angeht und denen empfehle ich einfach meine Videos und meine Bücher zu lesen, damit sie das theoretische Verständnis haben. Und mit diesem theoretischen Verständnis, wenn das wirklich da ist, ja, dann und eben das Fundament der eigenen Arbeit da ist, dann kann man das auch quasi einsetzen und wird dann sehen, dass die Arbeit sich sehr, sehr viel effizienter gestaltet, behaupte ich. Aber man muss ein Fundament haben. Also ich nenne mal, um da ein paar Begriffe zu nennen. Also ich brauche, um diese Arbeit ausführen zu können, brauche ich das Verständnis, was Physiologie bei Trauma angeht. Das ist diese ganze Schocktrauma, das ganze Schocktraumaspektrum, Stichwort Polyvagaltheorie auch. Und eben, wie gesagt, diese ganze Bindungsdynamiksgeschichte und da wäre das Stichwort Namen. Ja, also das ist meine Sicht. Also ich arbeite nicht mit, oder meine Sicht, ich mache nicht viel, ich arbeite nicht mit Anteilen oder so, auch wenn ich das manchmal anspreche, aber das ist überhaupt nicht meine Sicht, sondern man könnte es auch anders noch zusammenfassen, was im Kopf passiert in Bezug auf Beziehung, Gedanken, unbewusste Gedanken vor allem, was Beziehung ist, was da angeblich passiert. Und die Körperphänomene bei Trauma, wie das autonome Nervensystem reagiert und was das wiederum für Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit hat und so weiter. Also Stichwort einfach meine Ressourcen nutzen, die ja kostenfrei im Netz sind, die Bücher gucken, angucken und eben auch bei Gesprächen mit Gopal so oft wie es geht dabei sein, weil da kann man es direkt sehen, wie das funktioniert.
Dankeschön.
Ja, ich möchte noch mal fragen, du hast eben gesagt, dass sich quasi das alles auf die Beziehung, also alles wird darauf zurückgeführt, auf die Beziehung, die man hat, also durch das Bindungstrauma. In der Nähe dann, in der Nähe mit demjenigen. Ich habe das ein bisschen für mich reflektiert und da komme ich irgendwie dahin, dass die Nähe erlebe ich eigentlich als angenehm. Also gerade körperliche Nähe erlebe ich als sehr angenehm und ich finde es für mich kein Problem. Aber was für mich ein Problem ist, ist, was mein Kopf vielleicht denkt, wenn diese Nähe nicht zustande kommt oder ich die nicht haben kann.
Ja,
Ja,
verstehe.
was kannst du mir dazu sagen?
Ja, da muss ich dir leider jetzt was sagen, was dir vielleicht gar nicht gefällt. Das, was du jetzt als Nähe bezeichnest, ist gar keine Nähe. Das ist die Verschmelzungsstruktur, die verzweifelt festhält, ja, um einen Trennungsvorgang zu vermeiden. Das ist gar keine Nähe. Na, das ist eine Pseudonähe. Das ist der Versuch, Nähe zu bekommen. Wirkliche Nähe wäre, wenn alle Beteiligten komplett kommunizieren können, was da ist. Und der Verschmelzungstyp vermeidet Wut und Aggression und Autonomie eben in der Vorstellung, dass er damit einen Trennungsprozess vermeiden kann. Ja, und deswegen sagt der Verschmelzungstyp, er mag Nähe und er hat kein Problem damit. Das stimmt aber so nicht. Der hat genau das gleiche Problem mit Nähe, mit echter Nähe, wie der Autonomietyp. Das ist nur ein bisschen anders gelagert. Also Nähe bedeutet in jedem Fall, wenn ich mich physisch, aber vor allem emotional annähere, dass in jedem Fall altes Trauma aktiviert wird, was schwer auszuhalten ist, ja, wenn man nicht weiß, wie damit umzugehen ist. Und das, wie das bewältigt wird oder wie das kompensiert wird, das ist eben unterschiedlich. Um bei dem Beispiel zu bleiben, meine Sicht ist ja, es gibt nur diese zwei Grundformen der Kompensation. Der Autonomietyp rennt direkt weg von jeder Begegnung, ja. Der versucht es erst gar nicht, der geht einfach weg, der erzeugt Distanz. Und der Verschmelzungstyp, wie soll ich sagen, das fühlt sich für den so an, als würde er Nähe wollen. Das ist aber die Form von Nähe, die er sich vorstellt. Das ist keine Nähe, sondern das ist eigentlich eine Grenzüberschreitung. Weil der Verschmelzungstyp, der ist immer am Tun, der will was machen, um die Nähe um seine Idee von Nähe zu verwirklichen. Aber was er nicht realisiert, ist, dass durch das Machen, ja, durch das Zerren und haben wollen gar keine Nähe entsteht und dass er damit eigentlich den eigentlichen Gefühlsraum vermeidet, um den es bei ihm geht. Also der müsste auch in die Kommunikation kommen. Und davor hat der Verschmelzungstyp genauso viel Angst wie der Autonomietyp oder gut, der Verschmelzungstyp vielleicht ein bisschen weniger. Aber das Prinzip ist das gleiche, ja. Also hinwollen ist keine Nähe. Nähe ist, ich teile mit, was da ist. Und das kann auch sein, ich fühle Wut und Hass, ja.
Und das Mitteilen, meinst du, damit es echt passieren kann, muss von beiden Seiten sein. Also der andere muss offen dafür sein, das anzunehmen und am besten sich auch so mitteilen, oder kann das auch nur von der einen Seite kommen?
Nee, es braucht zwei, weil das ist ja wie beim Stromfluss. Wenn ich zwei Pole habe, ne, und ich verbinde das Kabel, dann, na, das muss ja durchfließen und durchfließen kann es nur, wenn jemand wirklich was von sich sagt und der andere auch wirklich bereit ist, das zu hören. Und beim Zuhören gibt es auf der Ebene kein Problem, weil wenn ich beim ehrlichen Mitteilen bleibe und wirklich von mir spreche, ist das immer angenehm für den anderen, egal was da inhaltlich kommuniziert wird. Aber das ist ja das, was die Nervensysteme wollen. Die wollen diesen Kontakt, weil das biologisch sozusagen Sicherheit bedeutet. Das Problem ist, dass wir das heute einfach nicht mehr machen. Wir reden Unsinn, ja, wir kämpfen miteinander und das ist alles nur noch intellektuell. Aber in dem Moment, wo wir wirklich was sagen von uns, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, und das stimmt, ich fühle im Moment eine große Traurigkeit, ja, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Also ich fühle eine große, große Traurigkeit. Ja, und sobald ich das sage, passiert in allen Nervensystemen, die das jetzt hören, passiert was anderes. Ne? Da passiert irgendwas, was Gutes. Ah, da ist jemand, der sagt was von sich. Ne?
Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, irgendwie anzunehmen, dass zum Beispiel Körperkontakt ist doch immer Körperkontakt, wenn die Körper sich berühren, was da passiert mit dem Nervensystem oder energetisch oder was, das passiert einfach. Also, wie kann die nicht echt sein?
Körperkontakt, ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz.
Ja, ich habe das, was du gerade gesagt hast, so verstanden, dass das eigentlich keine echte Nähe ist, die da eventuell gesucht wird. und passiert. Aber zum Beispiel jetzt, ich
Bei
meine,
was
man
jetzt? Bei
kann,
Körperkontakt, oder?
ja, man kann Körperkontakt haben und emotional weit auseinander sein, das stimmt. Aber ich meine, Körperkontakt selber ist doch Körperkontakt und bleibt Körperkontakt, egal was sonst ist.
Ja, da habe ich auch gar nichts gegen gesagt. Ich verstehe
Das
jetzt nicht,
hab
warum
ich
ich
so
muss.
verstanden.
Also, aber ich kann ja zu dem Körperkontakt was sagen.
Ja.
Körperkontakt ist auch Peripherie, ja, und was eben passieren kann, typisch für Verschmelzungstyp, ja, statt zu sagen, ich fühle Wut und Hass, strebt der körperliche Verschmelzung an, körperliche Nähe. Das ist aber gar keine wirkliche Nähe, das ist eine Kompensation. Also der Körperkontakt ist ein Stück an der Peripherie, weil näher an uns dran sind die Emotionen, das ist der Kern, ja, der emotionale Austausch, das ist der eigentliche Kern. Und ich kann natürlich, wenn das alles, oder ich drücke es anders aus, wenn die Emotionen komplettiert wurden, also wenn das, wovon ich gesprochen habe, wenn das durchgelaufen ist, dann gibt es körperliche Nähe als Folge, als natürliche Folge. Ja, also ich spreche die Dinge aus, dieser Klang, dieses Sprachwerkzeug, ja, über die physische Ebene kommen die Informationen, das sozusagen löst die Blockaden, dann kann die Energie fließen und in der Folge kommen dann vielleicht die Körper zusammen. Das ist keine Kompensation. Aber was halt oft passiert ist, dass ich eben nicht alles kommuniziere und dann versuche eine Abkürzung zu bekommen. Ja, statt das, was in meinem Geist immer noch als trennend aktiv ist, das kann ich eben durch Körperkontakt zeitweilig dämpfen und ausblenden. Ja, dann habe ich einen Körperkontakt und das ist ja was Gröberes als die Emotionen und dann tritt das in den Hintergrund, dann spüre ich das nicht so. Ja, da passiert ja nichts Schlimmes. Ich sage nur, das kann eine Kompensation sein für den eigentlichen Kontakt. Flucht in Sex, Flucht in Intimität, Flucht in Körperkontakt. Und das ist etwas ganz typisch, was die Verschmelzungstypen machen. Die Verschmelzungstypen, die versuchen überall Nähe herzustellen. Das ist das, was die als ihr System etabliert haben. Körperkontakt, viel reden über leere Dinge, viel tun, viel Austausch auf der Oberfläche, aber das Eigentliche nicht kommunizieren, nämlich Wut und Aggression, ja, also die Autonomie zu verleugnen. Und der Autonomietyp, der rennt direkt weg. Ja, der will auch keinen Körperkontakt normalerweise. Da ist nichts verkehrt mit. Ich sage nur, man muss gucken, worum geht's denn eigentlich, ne? Und was wir tun, wir rennen einfach von morgens bis abends von diesem direkten Kontakt weg, weil es als Kind als lebensbedrohlich erlebt wurde. Da lacht jemand.
Bevor ich jetzt Emotionen kommuniziere, muss ich mir die aber auch erstmal selber klar darüber sein, oder?
Ja, jetzt haben wir den nächsten Trick, ne? Das ist jetzt die Idee, auch typisch Verschmelzungstyp. Ich muss erst irgendwie sein, ich muss erst was machen, erst was erreichen, bevor Kontakt entsteht. Ne? Das ist nicht der Fall. Ich kommuniziere, was da ist. Da ist keinerlei Leistung oder Weg oder Ziel erforderlich. Ne? Das ist der nächste Trick vom Verstand. Ich muss erst irgendwas machen, erst muss irgendwas anders sein, damit ich in Kontakt treten kann. Nein, nein. Das stimmt nicht, ne? Ich teile mit, was jetzt da ist, und da ist der Verstand nicht involviert. Es gibt da nichts zu tun. Das ist auch kein Weg und es hat kein Ziel, ne? Und der Verstand will daraus einen Weg machen oder ein Ziel oder ein Problem oder eine Leistung. Selbst daraus, ne?
Ja, aber wenn ich mir selber wenn ein Normalzustand ist, dass ich mir meiner Fühle überhaupt nicht bewusst
Macht
bin,
doch nichts.
weil der Verstand eigentlich immer da drüber schießt. Also der kommt Gedanken nach Gedanken und dann ist überhaupt kein, wenn mich dann jemand fragt, was fühlst du denn jetzt? Fühlen? Weiß nicht. Ich fühle doch nicht. Was soll ich denn
Ja,
fühlen? Ne?
es ist kein, weißt du, wir müssen auch unterscheiden, zwischen der therapeutischen Arbeit und dem ehrlichen Mitteilen. Für den Kontakt ist der Zugriff auf Emotionen ja gar nicht notwendig. Nichts ist notwendig. Es braucht keine Veränderung, ja. Kontakt entsteht dadurch, dass wir kommunizieren, was da ist. Und wenn keine Emotionen da sind, dann sind keine da. Das macht nichts. Auch Grenzen, das macht nichts. Wir müssen keine Grenzen überschreiten, um in einen Kontakt zu kommen. Wenn jetzt jemand da ist, der da abgespalten ist und einen rasenden Verstand hat, dann ist der Kontakt zu diesem Menschen oder für diesen Menschen, dass er anfängt, seine Gedanken zu kommunizieren. Mein Kopf denkt das und das, mein Kopf denkt das und das. Und vielleicht die Körperzustände, weil da hat er in jedem Fall Zugang. Ja. Und wir kommunizieren das, was da ist. das erzeugt Sicherheit, immer mehr Sicherheit, und mit dieser Sicherheit haben dann auch irgendwann die Emotionen Platz.
Okay, danke erstmal.
Und es ist nichts in dem Sinne Spirituelles eigentlich. Es öffnet den Zugang zu Spiritualität, könnte man sagen. Aber diese ganze Geschichte betrifft wirklich nur dieses Körper-Geist-System. Nur dieses Ding hat ein Problem. Ja, das ist eigentlich wie Hand. Es ist eine Art Handwerk, muss man sagen. Also es ist wirklich eigentlich was Physisches. Dieses Ding mit den Gedanken und den Körperzuständen, das hat ein Problem, weil es schlimme Dinge in der Wachstumsphase erlebt hat. Und wie kriegen wir das hin, dass dieses Ding einfach hier adäquat zur Realität heute sich erlebt und bewegt und navigiert, ne? Und wir sind halt damit identifiziert. Also so, das ist das Ganze. Es ist nichts Hochtrabendes eigentlich. Wir haben nun mal dieses Ding jetzt hier namens Körper-Geist-System, und das hat leider zu viel gelitten und spukt jetzt rum. So, was machen wir damit? Ne? Wir können davon wegrennen und so tun, wir sind das nicht und so weiter. Ja, wir haben das Ding halt nun mal, uns macht Probleme. Also warum nicht das? Man kann es ja lösen. Ne?
Ja, ich wollte noch sagen, dass ich das eben sehr tief entspannt erlebt habe, als du gesagt hast, dass du, wie du dich fühlst, Gopal. Das war, genau, da habe ich die Wirkung vom ehrlichen Mitteilen sozusagen nochmal erfahren. Und du sprachst ja schon öfters oder vorhin einmal davon, dass als du mit den Therapeuten die Ausbildung gemacht hast, dass da wie so die Büchse der Pandora immer mehr sich zeigte und auch öffnete. Oder wenn wir das auch auf die Paare übertragen, die sich annähern und ehrliches Mitteilen dann anfangen zu machen, da kommen ja dann die tiefen, verdrängten Zustände hoch. Und das ist ja oftmals eher körperlich sehr anstrengend, was denn körperlich wahrgenommen wird. Wie denkst du darüber, dass man denen sozusagen wie Mut macht oder wie auch immer, dass es sich lohnt, keine Ahnung, dass es der Körper ja nur durchdreht in dem Moment.
Ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst mit, das ist körperlich anstrengend. Das habe ich noch nie gehört. Was meinst du damit?
Na, ich habe das persönlich so erfahren in der Vergangenheit und auch von anderen gehört, dass beim ehrlichen Mitteilen dann hohe Erregungszustände einfach kommen. Also sehr viel Angst.
Ah, okay.
Wut oder wie auch immer. Und das ist ja körperlich einfach. Auch anstrengend, das auszuhalten, sag ich mal.
Ja, die Anstrengung ist eigentlich, die kommt, wenn dann nur, dass man Dinge eben nicht kommuniziert oder nicht zulassen kann. Also die Zustände an sich, die in uns sind, die sind weder belastend noch bedrohlich noch anstrengend. Also die Belastung ist eigentlich immer nur von diesem Festhalten, meinen, es festhalten zu müssen und so weiter. Aber das ist halt Teil der ganzen Prozedur und ich muss das halt dosieren. Wenn ich merke, okay, 10 Minuten EM ist zu viel, dann mache ich halt nur 5 Minuten. Ja, wenn ich merke, wenn ich das anspreche, dann kommt mein System nicht klar, dann lasse ich es weg. Also M heißt ja nicht, ich muss alles sagen. M heißt, ich teile das mit, ja, was ich möchte, was ich kann. Ich kann auch Sachen weglassen. Ja, ich muss nicht meine Grenzen überschreiten. Und da geht es darum, selber zu gucken, welches Maß an Nähe ist denn im Moment für mich verkraftbar. So, und wenn ich da drüber gehe, dann reinszeniere ich wieder die Kindheit. Also das hat ja alles was mit Nähe zu tun. Je mehr Nähe, desto mehr wird aktiviert und desto schwieriger wird es eben für das System. Oder desto mehr, also ja, desto schwieriger kann man sagen. Also muss ich das, auch wie in einer Traumatherapie wird das dosiert. Ne? Man guckt, wo ist ein Klient, ist das System überfordert oder unterfordert? Ich muss also immer in diesem mittleren Bereich sein, wo was passiert zum Integrieren, aber das System nicht überfordert ist. Und das muss ich auch selber für mich machen. Und wenn das nicht geht, dann braucht es einfach wirklich Therapie, ja.
Okay, und dann fand ich noch ganz spannend, bei Gesprächen mit Gopal sind jetzt ungefähr 500 Leute dabei. Würdest du da empfehlen, dass derjenige, der ein Gesprächsticket bucht, auch eine gewisse Stabilität überhaupt mitbringt, mit unter der Vorstellung, dass eben 500 Menschen zuhören. Also als Zuschauer sehe ich auf jeden Fall einen enormen Vorteil, was man da mitnehmen kann. Aber so die Vorstellung, dass 500 Leute zuhören, ist vielleicht auch sehr aktivierend für manche Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Kann schon sein. Ne? Das Ding ist, also man sieht und hört die 500 Zuschauer nicht. Ja, es bin nur ich zu sehen. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Für meine Arbeit brauche ich eine Grundstabilität generell, egal ob online oder offline. Ich bin ja kein Arzt und kein Psychiater und kein Psychotherapeut. Ich arbeite nicht mit Menschen, die komplett instabil sind und klinische Betreuung brauchen. Ich brauche sozusagen ein Kern von Erwachsenenbewusstsein, was mit der Realität in Kontakt ist. Das brauche ich, weil das ist mein Einstiegstor. Damit kommuniziere ich. Wenn das nicht vorhanden ist, kann ich mit demjenigen nicht arbeiten. Ja, dann muss der in die Klinik oder braucht Medikamente oder sonst was, ja. Und für wen das zu belastend ist, diese Vorstellung, der sollte wirklich das nicht machen. Das meine ich wirklich so. Wer damit nicht klarkommt, sollte das nicht machen. Aber ganz wichtig, es hat ja einen Grund, warum ich das mache. Und es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Wenn wir so weitermachen mit Einzelsitzungen, Kleingruppen, kriegen wir diese Gesellschaft niemals transformiert. Das läuft nicht. Wir brauchen etwas, was sich grenzenlos skalieren lässt, wo dann irgendwann die Öffentlichkeit und die ganze Bevölkerung sozusagen dran teilhat, wo das Teil der Öffentlichkeit wird, wo das Teil der Gesellschaft wird. Weil sonst kriegen wir das, sonst ändert sich ja nichts. Und der andere Grund ist, ich brauche keine Lebensdetails von den Menschen. Ich muss nichts wissen, was in dem Leben passiert ist von demjenigen. Ich brauche keinerlei Informationen, was da jetzt genau in seinem Leben für Probleme sind. Das brauche ich alles nicht. Ja, und das ist ein weiterer Grund, warum ich das so anbiete. Ja. Das Einzige, was ich mache da ist, ich helfe in den eigenen Geist zu gucken. Und das sind immer Gedanken, die sich auf die Zukunft richten. Und zwar auf Beziehungszukunft sozusagen. Das heißt, das Einzige, was ich da eigentlich bespreche oder herausfinden will mit dem Klienten, ist, was er denkt, was er für die Zukunft für ein Verhalten von dem Partner erwartet. Mehr nicht. Mehr mache ich nicht, ja. Und wem das auch zu viel ist, okay, dann sage ich, ja, dann besser das dann nicht machen. Ja, ich mache ja auch noch Floating vor Ort in Kleingruppen, physisch ohne Internet, das gibt's ja auch. Aber mein Anspruch ich möchte auch hier die Gesellschaft wandeln, ja. Also das ist so wichtig und wir sind an einem so, wie soll ich sagen, dramatischen Tiefpunkt, was diese Gesellschaft angeht, dass ich sage, ich habe da etwas, was uns helfen kann und das muss irgendwie, ich möchte alles tun, damit das möglichst viele Menschen erreicht, weil unbewusst suchen das die Menschen. Die wissen vielleicht nicht, dass sie das suchen und einige wissen vielleicht nicht, wo sie es finden, aber ich möchte zumindest alles machen, in der Hoffnung, dass wir das doch noch, dieses Bewusstsein doch noch in die Gesellschaft irgendwie bekommen.
War dieser Antrieb in dir schon immer so stark? Also es ist ja ein enormer Antrieb, der da gerade gesprochen hat. Also
ja, schwer zu sagen. Der erste Antrieb war eigentlich, als ich ja einfach zu helfen, also den Menschen zu helfen, weil ich selber einfach so sehr gelitten habe. Und dann habe ich in dieser Zeit einfach realisiert, die Art, Einzelsitzungen zu machen, ändert nichts. Es wird immer wieder neue traumatisierte Menschen produzieren, dieses System. Ich kann mich hier noch 10 Inkarnationen oder 100 abarbeiten. Es ändert sich nicht grundlegend was. Ja. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann man machen? Ne? Wie kann man das System als Ganzes erreichen und ändern? Und wenn ich mir die Gesellschaft angucke, das ist wirklich dramatisch, ja, insbesondere in Deutschland. Das ist ja schwer pathologisch. Also diese ganze Gesellschaft ist dabei, verrückt zu werden, ja, wenn man es mal so platt sagen würde. Wir haben völlig den Bezug zur Realität, zu unserem Innenleben, zur Vernunft. Wir haben das komplett, also die Gesellschaft ist dabei, komplett durchzudrehen, ja. Also auf politischer Ebene sowieso, aber auch, es gibt ja wie kaum noch Ansätze, miteinander irgendwie in eine Lösung zu kommen, auch in den Medien, was wir da sehen, das ist ja, also in den öffentlich-rechtlichen Medien, das ist ja alles nur noch krank. Aber die Lösung gibt's ja, die Antworten sind ja da. Ja, die Menschen sind einfach in die Irre geführt worden. Und das geht in der Kindheit schon los, ja.
Wobei, ich habe noch eine Frage zu den Gesprächen mit dir. Habe ich das richtig verstanden? Aufzeichnungen gibt es aber nicht davon, die dann veröffentlicht werden. Das wäre
Nee,
auch ein
auf keinen
Mittel,
Fall.
um
Nee, das wird
viele Menschen
generell
zu
nicht
erreichen.
aufgezeichnet. Ist auch verboten. Also, das ist absolut verboten.
Ja, aus welcher, was steckt dahinter jetzt? Worum machst du das so?
Ja, weil es keinen Sinn macht einerseits, weil ich das nicht möchte und ich möchte ja nicht, dass Sitzungen von Klienten im Netz erscheinen. Das ist ja das ist ja was hochgradig bedrohlich ist. Ja, das ist ja entgegen der ganzen Arbeit.
Auch wenn die das vorher wissen.
Bitte?
Auch wenn die das vorher wissen, dass es vielleicht mal veröffentlicht wird.
Ja, selbst wenn Sie es wissen, selbst wenn Sie einverstanden sind, vielleicht sind Sie in großer Not und fühlen sich dann gedrängt, dem zuzustimmen, das ist was es auf keinen Fall geben wird. Das wäre entgegengesetzt meiner Arbeit. Die Arbeit ist ja, dient ja dazu, mehr Sicherheit in das System zu bekommen und die eigene Sitzung im Netz verteilt und auf keinen Fall.
Ich dachte einfach, weil du sagst, dass eben das ein Zuschauerticket auch schon sehr wertvoll ist, also das zu nutzen und dabei zu
Ja,
sein
die
und
Leute
dann,
sollen eben sich im Zoom anmelden und da dabei
naja,
sind,
das ist
live.
mir, ja, wie es abläuft, ist mir klar, aber wäre das dann nicht genauso wertvoll, eine Aufzeichnung anzusehen?
Ja, natürlich, das würde vielleicht einige erreichen, aber erstens ist es dann wieder Konsum mit einem toten Medium, ja, weil das eben gerade nicht stattfindet. Zum zweitens, wie gesagt, ist es absolut inakzeptabel für denjenigen, der die Sitzung hat, dass das, auch wenn der selber das Gefühl hat, es wäre vielleicht ganz nett und hilfreich, das ist hochgrad, also das geht überhaupt gar nicht, ja, ich muss das einfach so sagen. Und das werde ich auf keinen Fall machen, das wird es auch nie geben, ja.
Ja, okay, dann danke für die Klärung.
Ich möchte ja auch von sozusagen, ich möchte, dass immer mehr Menschen eben von dem Konsum von Content wegkommen. Ja, noch ein Video gucken und noch und noch und noch. Das sind ja alles keine Begegnungen mit echten Menschen. Wir müssen zu der direkten Begegnung wieder zurückfinden. Und wenn jemand sich in Zoom einloggt, dann findet das ja gerade statt. Dann ist das zwar immer noch übers Internet, aber wenigstens haben wir dann eine konkrete Begegnung zwischen Menschen. Ja, also das ist auch sozusagen was ich glaube, dass es in der Zukunft passieren wird, dass wir realisieren, der ganze Konsum bringt uns nicht weiter. Wir kommen zurück, irgendwann werden wir dahin zurückkommen, dass wir uns im Wesentlichen wieder für die direkte Begegnung interessieren und nicht mehr für Inhalt und Content, ja. Also sprich Konsum.
Ja, das klingt für mich aber ein bisschen so jetzt wie eine Sicht aus der Trennung heraus, ne? Wenn du das aus einer, sagen wir jetzt absoluten Sicht siehst, ist ja sowieso alles eins und es gibt eh keine Zeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt beim Interview, wo klar ist, dass das veröffentlicht wird, da sind ja quasi alle, die das sehen werden, sind ja irgendwie schon dabei.
Ja, absolut.
Nicht
Das dient
direkt,
hier
nicht
der Kontextbildung. Auf jeden Fall. Deswegen mache ich das ja. So lange, bis wir jetzt genug Kontext haben, dass wir uns dann wirklich wieder begegnen können und das dann in den Mittelpunkt kommen.
Ich habe noch über ein bisschen andere Frage. Wie siehst du aus deiner jetzigen Sicht Erleuchtung? Was würdest du darunter verstehen? Erleuchtung oder Erwachen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich reime mir was zusammen. Ich stelle mir das so vor, aber es ist ja wieder eine Vorstellung im Kopf. Ich habe keine Ahnung, dass die Identifizierung mit der Erscheinungswelt gekappt ist, dass das einfach wie komplett weg ist. Ich habe echt keine Ahnung. Also ich bin nicht erleuchtet. Das habe ich vor kurzem auch wieder, hat man mir das sozusagen vermittelt. Aber es hat für mich auch irgendwie keinerlei Bedeutung mehr, weil Erleuchtung, das ist ja nur, das ist ja für den, der nicht erleuchtet ist, ist Erleuchtung ein Konzept im Kopf, und ein Weg mit einem Ziel. Und dann sind wir wieder ganz weg von der Erlebnisebene. Ja, also meine Erfahrung ist, wenn ich lerne, in Kontakt zu sein, dann ist das für mich die Lösung und die Erfüllung. Und was dann immer noch kommt, ich meditiere auch jeden Tag, auf jeden Fall. Und da gibt's auch tolle Zustände. Keine Ahnung, was da noch kommt. Aber für mich persönlich, mein Brennpunkt ist, dass ich immer noch lernen muss, diese Kommunikation zu haben und Gefühle zuzulassen. Und jetzt alles Spirituelle wäre wie so ein Weggehen, wäre für mich jetzt so ein Weggehen davon. Aber keine Ahnung. Also ich sehe immer mehr, dass ich zu einem ganz, dass ich einfach nur 0815 Mensch bin, der mit Emotionen zu tun hat. Komischerweise ist das aber für mich inzwischen ausreichend, oder ich brauche gar nicht mehr, oder es ist, ja, ist schwer zu beschreiben. Ich bin da hilflos, was diese Frage angeht. Und jemand, der wirklich erwacht ist, der könnte das vielleicht, was ich sage, einordnen von seiner Perspektive, aber ich habe diese Perspektive nicht. Ich kann mir halt so vorstellen, oder vielleicht noch eine Vorstellung ist, vielleicht ist das für so jemanden so, da ist ein Erleben von Leiden vielleicht mit diesem traumatisierten Ding, aber die Identifizierung ist damit wie weg oder fast weg. Also so könnte ich es mir vielleicht vorstellen, so dass der Druck, hier irgendwas lösen zu müssen, nicht mehr so im Vordergrund ist. Vielleicht ist das eine Beschreibung.
Ja, ich würde sagen, jeder erlebt doch mal auch Zustände von Einssein und keine Trennung und
ja, das ist aber ein Zustand, das ist ja keine Erleuchtung.
Ja, aber das gibt einen Einblick, ne? Bis
Ich weiß es nicht, ob das wirklich einen Einblick gibt. Das ist einfach ein anderer Zustand, wo wir sagen, ja, der ist toll, ne? Einheit versus Trennung. Aber ich habe wirklich, ich habe echt keine Ahnung, ehrlich. Ich habe immer versucht, erleuchtet zu werden. Es hat irgendwie nicht geklappt. Was soll ich sagen?
Jetzt leuchtet deine Arbeit.
Ja.
Was du machst. Aber du meditierst, wie läuft das? Also bist du da einfach still oder schaust, was innen ist, oder wie?
Ja, also ich setze mich einfach hin und mache gar nichts. Also ich habe auch aufgehört, ich setze mich einfach hin und sitze einfach, und mir ist alles egal geworden. Also früher war es mal so, da habe ich immer gehofft, oh, hoffentlich kommen diese Ekstasen oder so, und dann inzwischen ist mir das alles egal, ich sitze einfach. Also mir ist wirklich alles egal geworden. Es ist aber irgendwie angenehm, da zu sitzen und Aber früher hatte ich wirklich wie so Ziele in Form von Zuständen. Ich dachte, ich muss tolle Zustände erreichen. Und das dann, wenn das mal passiert, das ist ja unglaublich, dann will man das wieder, wie so eine Droge, ne? Dann sitzt man am nächsten Tag, denke ich, oh, jetzt hoffentlich passiert es wieder, ne? Und dann passiert natürlich gar nichts, ne? Und dann gibt man irgendwann auf, ne, dann kommen wieder irgendwelche Zustände, und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, lass mich doch alle in Ruhe. Ich sitze jetzt einfach und Ende.
Ja, hört sich doch sehr gut an. Hört sich doch sehr gut an, hört sich doch, ist ja schon eine Art Erleuchtung.
Ja, eben. Ich habe wenigstens keinen Erleuchtungsstress mehr, das kann ich sagen.
Ja, super. Und wie siehst du aus deiner jetzigen Sicht Satsang für Menschen, die ein Bindungstrauma haben?
Ich würde halt in jedem Fall nebenher Therapie machen. Also wenn ich die Gelegenheit hätte, hier zum Satsang zu gehen, würde ich in jedem Fall auch hingehen, ja, so oft es geht. Aber ich würde gucken, und das ist wie das Beispiel, wenn ich mir das Bein gebrochen habe und gehe zum Satsang und das wird schwierig, da kriege ich vielleicht nicht die Lösung, und Trauma ist genau das Gleiche, das ist die physische 3D-Ebene von diesem Ding hier, und das braucht auf der Ebene Hilfe. Aber das Problem ist, wir erleben das halt nicht so. Ja, Trauma oder Entwicklungstrauma, das Leiden von Entwicklungstrauma erleben wir ja nicht wie ein Beinbruch. Es ist einfach uns nicht klar, was wir da brauchen. Deswegen kommt es zu dieser Konfusion. Und es ist so, da ist was deckungsgleich. Also frühe Traumatisierung, dieser Zustand, ja, wo ja die Bildung des Ichs wie so torpediert wurde, das ist ja anscheinend so ein bisschen, hat eine Ähnlichkeit zu Satsang, wo es ja auch wie so kein kein Ich da ist, oder ja. Und das hat aber eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Das eine ist ein extremster Notzustand des Körpers, des Körper-Geist-Systems. Und das andere ist die, wie soll ich sagen, die Transzendierung, ja. Und da muss man aufpassen. Und deswegen, ich würde allen raten, solange Leiden da ist, ja, macht Traumatherapie und geht trotzdem zum Satsang.
Dann habe ich noch eine Frage zu deinen Gruppen, also zu den EM-Gruppen. Da gibt es auch welche auf der Karte, die sind extra gekennzeichnet, die laufen online. Das geht also auch. Und was ist da besonders bei zu beachten?
Das Online ist in der Regel mit Zoom. Das heißt, es findet so statt wie physisch. Eine Gruppe trifft sich, so wie jetzt wir, und wir machen dann EM. Und die Regeln sind im Prinzip die gleichen. Also es unterscheidet sich nicht. Das ist halt ein Selbsthilfenetzwerk. Ich habe keinerlei direkten Kontakt zu den Gruppenleitern. Da muss man eben auch selbstverantwortlich gucken. Ist das, läuft das im Sinne von meiner Anleitung oder nicht? Ne? Oder wird da Blödsinn gemacht? Dann kann man ja die Gruppe wechseln, wenn einem das da irgendwie nicht zusagt, oder selber eine Gruppe gründen. Ansonsten ist da nichts speziell zu beachten.
Ich habe vor einiger Zeit ein Video mit dir gesehen, da hast du darauf hingewiesen, dass Kriegsvorbereitungen laufen und so weiter. Und ich persönlich fand den Hinweis jetzt allgemein gesagt richtig. Aber andererseits hatte ich so das Gefühl, du hast da weder deine gesagt, wo du das her hast, noch die irgendwie die Quelle genannt. Und ist es da nicht so, dass das nur so diffuse Ängste weckt und eigentlich gar keinen Effekt hat? Weil wenn, möchte man ja selber gerne wissen, wie kommt derjenige zu der Meinung, und habe ich dann die gleiche Meinung, wenn ich die gleichen Quellen mir anschaue?
Ich bin halt kein Journalist. Ich sage einfach Dinge, wo ich denke, also Leute hier, die Hütte brennt. Ne? Ich meine, es kann ja jeder selber recherchieren. Zum Beispiel jetzt gerade ist die Frage, wie viele Leute wissen, dass Russland taktische Nuklearwaffen für den Einsatz gegen Westeuropa vorbereitet. Ja, das frage ich mich, wie viele Leute wissen das? An sich, wenn man sich damit beschäftigt, müsste ganz Deutschland auf der Straße sein. Ja, die Hütte brennt lichterloh, und könnte man jetzt auch viel zu sagen. Man denkt, die denken alle, Russland wird bluffen. Wenn man aber sich die ganzen Militärexperten anhört, die sagen alle nein, die machen das wirklich. Wenn die NATO nicht aufhört, dann machen die das, ja. Und da sage ich, das ist vielleicht, wäre vielleicht gut, da, dass das irgendwie mehr gehört wird, ne? Also wir sind in einer extrem gefährlichen Situation. Und ja, ich bin kein Journalist. Journalistisch gesehen ist das wahrscheinlich eine Katastrophe, aber ich drücke auch manchmal einfach Dinge aus, weil mir danach ist, ohne großen Anspruch. Und Ängste, man sollte Ängste haben. Bei dem, was jetzt da ist, sollte man, glaube ich, Ängste haben. Das wäre angemessen.
Erschwert.
Aber ja, dieses gibt's immer. Ne? Es gibt viele, die sagen, ich soll mich aus dem politischen Laden raushalten und so weiter. Nee, ich sag zu allem was. Wozu ich was zu sagen habe, sage ich was. Und das lasse ich mir auch nicht verbieten. Wer damit nicht klarkommt, das auseinander zu dividieren, ja, tut mir leid. Aber ich bin einfach ein Mensch, ja, und jeder bewusste, erwachsene Mensch kann theoretisch zu allem was sagen. Er kann recherchieren und kann etwas dazu sagen. Ja, und es ist einfach nicht in Ordnung, wenn die Therapeuten die Klappe halten, ja, wenn die zu nichts was sagen, sondern die Kapazität haben, sollten auch zu den globalen Dingen, die am Laufen sind, was sagen, weil hier grober Unsinn passiert, weil wir in Gefahr sind. Ja, also wenn ich nur mal die wirtschaftliche Situation mir in Deutschland angucke, die Leute müssten eigentlich Panik bekommen. Ja, wenn man sich das alles anschaut, wohin das läuft, würde ich als Deutscher Panik bekommen. Und so, ne, man kann das fernhalten, bis es einfach einen im persönlichen Bereich dann erreicht. Und dann kann man nicht mehr. Dann sieht man es, ne?
Mir ist dazu jetzt noch eine Frage eingefallen. Ist das denn auch eine kollektive Traumafolgestörung, dass man das nicht sieht?
Naja, absolut. Ja, ja. Alle Probleme im Außen, auch kollektiv, sind aus meiner Sicht Traumafolge. Also da habe ich auch schon sehr viel zu gesagt. Was wenn man traumatisiert ist, gibt es ja im Prinzip zwei, man kann das auch oft aus Sicht der Gesellschaft sehen, da spalten sich, die Gesellschaft spaltet sich in zwei Pole. Ja. Der eine Teil, die Bevölkerung, ist passiv und projiziert ihre nicht erfüllten Eltern Wünsche auf die Medien, auf die Politik. Damit ist der ganze Wahnsinn im Prinzip zu erklären. Kein normaler Erwachsener würde sich diesen Blödsinn antun, der in den Medien im Moment läuft. Und kein normaler Erwachsener würde das akzeptieren, was die Führungsfiguren gestalten hier machen. Das würde kein normaler, gesunder sich antun und akzeptieren. Eine gesunde Gesellschaft würde sich verbinden und diese Leute aus ihren Posten entfernen. Das passiert nicht, sondern die Leute machen das alles mit. Sie glauben das immer noch, was ihnen da erzählt wird. Sie denken immer noch, das sind die Guten, die machen was. Ja, das sind Elternprojektionen. So, ja, das ist Traumafolge. Das sind nicht, da ist was nicht erwachsen. Ich habe so das Bedürfnis nach diesen Eltern, die ich nie hatte. Ich habe das Bedürfnis so groß, das ist nicht integriert, die Gefühle, die damit verbunden sind. Also suche ich mir das im Außen irgendwo. Ne? Und die in die Machtposition kommen, ist genau das Gegenteil. Ne? Die verdrängen den anderen Teil. Die tun so, als wären sie übermächtig und haben aber von Tuten und Blasen keine Ahnung und sind auch nicht lösungsfähig auf der Erwachsenenebene, wie wir das jetzt hier sehen. Jeder normale Erwachsene in einer Machtposition im Moment in Westeuropa würde Tag und Nacht am Dialog arbeiten. Der würde nicht einmal von Waffen reden. Der wäre nur unterwegs und würde nur Gespräche führen, rund um die Uhr. Das würde normale Erwachsene machen. Und daran ist zu sehen, das sind zwei Pole von Entwicklungstrauma, die unsere Gesellschaft in ganz große Schwierigkeiten bringt. Deswegen ist das so wichtig, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt. Sobald das Keyword, das Stichwort Entwicklungs- und Bindungstrauma, wenn das die Öffentlichkeit erreicht hat, das ist wie das trojanische Pferd, ja, dann kippt das. Und da sind wir halt leider noch nicht an dem Punkt. Und ich sehe in anderen Bereichen der Welt, sehe ich viel mehr Bindungsfähigkeit, ja, also Stichwort BRICS, das ist ja der Versuch, irgendwie was gemeinsam zu machen. Ja, das ist ja, da entsteht ja was Neues, ja, was irgendwie weniger mit Krieg zu tun hat. Und die da aktiv sind, da sehe ich wirklich deutlich mehr Kommunikationsfähigkeit, mehr Erwachsenenbewusstsein, auch wenn das immer noch mit Ego und Macht und so weiter durchdrungen ist, aber prinzipiell sehe ich da Leute, die nicht agieren wie in, also nicht auf dieser infantilen Ebene agieren wie die Gestalten in im Westen und in Nordamerika.
Danke.
Also ich fühle zum Beispiel jetzt Entspannung, weil ich denke, wow, wir kommen jetzt zum Ende. Mein Körper entspannt sich und denkt, wow, wir haben es geschafft. Vielleicht ist was Gutes dabei rausgekommen. Vielleicht bringt es einige Menschen weiter.
Ja, lieber Gopal, dann vielen Dank.
Ja, danke euch.
Dass wir mit dir sein durften. Danke. Okay, dann beende ich jetzt.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, gerne.